Dürfen Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht ihre politische Meinung sagen oder müssen sie sich komplett raushalten? Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Debatten immer emotionaler werden und politische Themen auch im Klassenzimmer ankommen, wird über das Neutralitätsgebot viel diskutiert. Aber was bedeutet Neutralität und wo endet sie? Denn die Schulen haben nicht nur einen Auftrag, Wissen zu vermitteln, sondern auch junge Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Demokratie zu machen. Darüber sprechen wir mit Politikdidaktiker Professor Dr. Andreas Petrik von der Uni Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Immer wieder fällt ja in dem Zusammenhang auch der Begriff Neutralitätsgebot. Was heißt das eigentlich?
Das ist ein Schutzschild der Demokratie, eine Reaktion auf den Nationalsozialismus, der bedeutet, dass alle im Schuldienst und woanders für den Erhalt des Grundgesetzes eintreten müssen, also für Pluralismus und Vielfalt einstehen müssen. Die Gesellschaft und das Grundgesetz verpflichten uns alle auf Vielfalt, Toleranz, Pluralismus der Ideen und vor allem ganz zentral, nicht die Mehrheit hat immer recht, sondern die Minderheiten müssen geschützt werden, auch gerade die schwächsten Minderheiten. Und der Umgang mit ihnen zeigt und die Toleranz und der Respekt ihnen gegenüber, wie funktionsfähig Demokratie ist.
Gibt es ein Gebot für Lehrkräfte, politisch neutral zu sein?
Sie müssen parteipolitisch insofern neutral sein, dass sie zwar ihre eigene Meinung sagen dürfen, aber niemals in Richtung einer Partei ihre Schülerinnen und Schüler manipulieren dürfen. Dass ich tatsächlich alles kontrovers darstelle, was in Wissenschaft und in Politik kontrovers ist. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, alles, was sich nicht an den Konsens der Demokraten hält, auch als solches zu benennen und sogar zu bekämpfen. Das bedeutet auch, dass sich zum Beispiel solche Parteien, die zum Beispiel gesichert rechtsextremistisch sind oder in der Politikwissenschaft als solche klassifiziert werden, auch als solche benennen muss.
Es gibt den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Seit fast 50 Jahren ist er eine Art Leitlinie für politische Bildung. Er sagt, kontroverse Themen müssen auch kontrovers dargestellt werden. Also Lehrer sollen junge Menschen befähigen, sich ein eigenes politisches Urteil zu bilden. Ist dieser Konsens heute noch ausreichend oder brauchen wir da vielleicht auch neue Leitplanken?
Der Konsens ist insofern ausreichend, wenn man ihn tatsächlich anbindet an die Prinzipien unserer Verfassung. Kontroversität darf nicht verwechselt werden mit falscher Balance. Das heißt, man kann hier zum Beispiel nicht Rassismus oder Unterdrückung von Minderheiten als gleichberechtigte Position relativieren oder auch den Klimawandel relativieren, sondern kontrovers sind dann die Fragen, was tut man gegen Rassismus, was tut man gegen Klimaschutz, aber nicht das Faktum selbst.
Aktuell gibt es einen Fall in Sachsen-Anhalt. Ein Lehrer hat die AfD hier im Unterricht behandelt. Es wird ihm vorgeworfen, er habe dabei gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht diesen Fall ein?
Ja, der Fall zeigt vor allem ein falsches Verständnis der Landesschulbehörde des Neutralitätsgebots, weil der Fall gerade zeigt, dass Max Heckel so gut wie alles richtig gemacht hat. Er hat die AfD als gesichert rechtsextremistische Partei gekennzeichnet, die damit nicht eine Partei wie alle anderen ist und hat die objektiven Folgen der Maßnahmen der AfD den Schülerinnen und Schülern aufgezeigt. Und er ist auch verpflichtet dazu, das zu tun.
Jetzt kann man viel über Demokratie reden mit Schülerinnen und Schülern. Sie haben auch ein Projekt, in dem junge Menschen Demokratie und Politik direkt erleben, in sogenannten Dorfsimulationen. Das ist ja so eine Art soziales Experiment. Schülerinnen und Schüler können da Entscheidungen treffen, fiktiv, und im Spiel quasi erleben, wie Politik funktioniert. Welche Erfahrungen machen da die jungen Menschen dabei?
Diese Fremdheitserfahrung soll sie dazu führen, zu gucken, wie sie sich selbst eigentlich erleben. Wollen sie einen starken Bürgermeister im Dorf oder wollen sie Basisdemokratie? Wollen sie, dass das ganze Geld gleich aufgeteilt wird, also quasi sozialistisch? Oder wollen sie, dass es streng nach Leistungsprinzip ungleich verteilt wird? Und darüber lernen sie ihre politische Grundhaltung kennen. Sie lernen, dass sie nicht die einzige Haltung vertreten, dass es noch andere gibt. Und im letzten Teil lernen sie Verbindungen zu realen Parteien herzustellen, auch als zukünftige Wählerinnen und Wähler. Aber auch, und das ist mir besonders wichtig, unterscheiden zu lernen zwischen demokratischen und undemokratischen Positionen und eben auch Parteien.
Wenn Sie dann mit den jungen Menschen nach diesem Planspiel darüber sprechen, was Sie da erlebt haben, was sind so die größten Aha-Momente?
Die größten Aha-Momente, die Schülerinnen und Schüler immer sagen, ist, ich habe jetzt ein bisschen mehr Verständnis für die nächtelangen Tagungen von Politikern, denn es ist ja selbst mit 30 Leuten total anstrengend, zu einer Mehrheit, geschweige denn zu einem Konsens zu kommen. Das ist ein Schlüsselerlebnis. Und das Zweite ist wirklich, ich habe ja Nähe zu den Sozialdemokraten oder zu den Christdemokraten. Ich dachte immer, ich bin unpolitisch, aber meine Werte passen ja, nicht alle, aber sehr viele passen ja zu genau dieser Partei. Vielleicht sollte ich mich mit der mal näher beschäftigen.
Sie beschäftigen sich viel mit Demokratiebildung an Schulen. Wie schafft man es, dass junge Menschen zu Bürgern werden, die die Demokratie wertschätzen und auch mitgestalten und leben wollen?
Ja, an alle Bildungsminister, die zuhören. Ich wünsche mir ein Fach Demokratiebildung, also politische Bildung von der Kita bis zum Abitur. Ein Hauptfach mit 3 Stunden, in dem man interaktiv lernt, die eigene Position kennenzulernen, mit Andersdenkenden friedlich zu streiten und Toleranz und Vielfalt als unabdingbare Werte der Demokratie zu leben und zu erfahren. Wenn wir das nicht machen, können wir nicht garantieren, dass Demokratie fortbesteht, weil wie sollen denn dann Staatsbürger überhaupt diese Kompetenzen erlangen?
Sagt Professor Dr. Andreas Petrik von der Uni Halle-Wittenberg. Vielen Dank fürs Gespräch.